und herzlich willkommen zu einer neuen Off-the-Path-Podcast-Folge. Lukas Borchers hat ein ziemlich krasses Abenteuer hinter sich. Er ist mit dem Kajak durch Frankreich gepaddelt und später dann mit dem Segelboot durch den Golf von Biscaya gesegelt. Kurs Südwest heißt sein Abenteuer und er hat das Ganze auch noch auf Film festgehalten. Dabei ist ein extrem cooler Film herausgekommen und eine unglaubliche Soloproduktion, von der ich den Hut ziehe. Als manchmal Soloreisender auf meinen Fahrradtouren weiß ich, wie unglaublich viel Durchhaltevermögen es braucht, um ständig anzuhalten, die Drohne rauszuholen oder das Stativ mit der Kamera aufzustellen und dieselbe Szene zigmal zu drehen, damit man alles auf Band hat. Wir sprechen in dieser Folge über seine Reise und Erlebnisse. Wenn ihr zu dem Gehörten und den Bildern im Kopf richtige Bilder sehen wollt, dann schaut gerne mal in den Shownotes vorbei, denn dort findet ihr einen Link zu seinem Film und den verschiedenen Terminen seiner Kinotour. Und nun ganz viel Spaß mit Lukas und seinem Abenteuer.
Hallo Lukas, schön, dass du da bist.
Hallo, guten Morgen.
Ich freue mich sehr, ich habe mir gestern Abend deinen Film angeschaut und muss als allererstes sagen, Hut ab, Chapeau für das, was du geleistet hast. Also so lange unterwegs zu sein, alleine auf dem Kajak und dann auch auf dem Segelboot oder Segelschiff und das Ganze auch noch gefilmt zu haben und dann diesen grandiosen Schnitt. Also ich war sehr fasziniert von deinem Film.
Ja, besten Dank. War eine richtig tolle Zeit, hat auch richtig viel Spaß gemacht und bin froh, jetzt endlich mal ein bisschen darüber erzählen zu können und dass auch der Film langsam fertig wird.
Ja, also ich kann mir vorstellen, also das ist ein Mammutprojekt gewesen. Also ich meine, ich mache ja auch so nebenbei so ein bisschen Video und viele andere Projekte und weiß, wie viel Arbeit dahinter steckt. Und wenn man das Ganze auch noch alleine aufgenommen hat mit Drohne und Stativ und diese ganzen verschiedenen Kameraeinstellungen. Also eigentlich saß ich nur da und dachte nur so, krass, 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 krass. Und dann natürlich die Geschichte selbst. Aber nur vom Technischen war ich schon mal begeistert. Also das mal vorweg. Jetzt ist natürlich einige Zeit vergangen seit diesem Abenteuer. Erinnerst du dich noch an diese Zeit, als du überlegt hast, ich möchte das oder etwas Ähnliches irgendwie unternehmen? Das ist ja auch schon eine Weile her.
Genau, die Tour, das war ja vor Corona noch. 2019 war ich unterwegs und hatte geplant, den Film eigentlich dann direkt danach irgendwie zu veröffentlichen. Aber da kam dann ja Corona dazwischen und so weiter. Muss man, glaube ich, nicht allzu sehr ausführen. Und jetzt ist es endlich soweit. Ich denke, jetzt kann ich damit starten. Auf jeden Fall, 2019 war das. Ich hatte irgendwie geplant, mal eine Pause vom Studium zu machen und einfach mal rauszukommen und mal was anderes zu machen. Und hatte dann die Idee, Kajak zu fahren, weil ich vorher schon mal eine kleinere Kajaktour gemacht hatte und gedacht habe, das will ich unbedingt nochmal machen, vielleicht ein bisschen größeren Stil. Und hatte aber eigentlich jetzt gar keine große Idee, wo es hingehen soll oder so. Also ich hatte jetzt nicht gesagt, ich will unbedingt nach Gibraltar paddeln, sondern ich habe mich wirklich einfach mal an den Rechner gesetzt, Google Maps aufgemacht und mir die Landkarte angeguckt und habe dann da ein paar Stunden verbracht und ein paar Wochen und immer mal wieder reingeschaut und irgendwann bin ich dann auf die Idee gekommen, ich könnte ja über die Rhone und das Mittelmeer nach Gibraltar paddeln. Das war so der ganz grobe Aufschlag, wie ich dazu gekommen bin.
Du hast ja gerade gesagt, du hast eine Tour vorher gemacht, aber das war es eigentlich auch schon an Vorerfahrung, oder?
Genau, also ich hatte ein Jahr vorher mit mir ein Kajak gekauft, einfach mal so, um auf der Donau zu paddeln. Da bin ich in Bayern gestartet und dann bis Budapest gekommen. Da war ich auch allein unterwegs, habe unterwegs aber noch wen getroffen, also im Endeffekt waren wir dann zu zweit. Und das war's, genau. Also übers Mittelmeer wollte ich ja dann paddeln auf meiner Tour, ohne dass ich überhaupt jemals mit dem Kajak auf dem Meer war. Also so auf dem Fluss, da hatte ich ein bisschen Erfahrung, aber Meer überhaupt nicht.
Das Meer ist natürlich auch etwas anderes als ein Fluss oder vor allem oder See, Fluss und Meer, das ist so die Steigerung. Ne? See ist relativ easy, da ist eigentlich nur Wind, keine Strömung. Fluss, da musst du mit der Strömung ein bisschen aufpassen und Meer, ja, da kommt von allen Seiten.
Ja, definitiv. Das habe ich auch gemerkt. Welle, Wind, Gezeiten und alles, was dazugehört.
Ja. Wie hast du dich denn darauf dann vorbereitet? Also du hast ja gesagt, du hast dann irgendwann einfach irgendwie Google Maps und irgendwann war das Ziel Gibraltar. Können wir vielleicht vorwegnehmen, Gibraltar ist es nicht ganz geworden, aber ein gigantisches Abenteuer. Wie bereitet man sich auf so eine Reise vor?
Genau, also so die Vorbereitung war bei mir hauptsächlich so auf der Ausrüstungsseite. Also ich habe mich sehr viel damit beschäftigt, was ich für Klamotten mitnehme, was ich für ein Boot kaufe und so weiter. Also so die Ausrüstung, da habe ich mich super viel mit auseinandergesetzt. Da habe ich monatelang recherchiert. Aber die Tour an sich habe ich relativ wenig vorbereitet. Also ich wusste, wo es losgehen soll, wo ich ankommen will und ungefähr, wo es lang geht. Im Grunde beim Fluss ja immer geradeaus. Habe mir dann aber keine Tagesetappen überlegt, sondern bin einfach jeden Tag so weit gepaddelt, wie ich halt komme. Ich habe mal ganz grob durchgerechnet, wie viel ich am Tag machen muss, damit ich dann am Ende auch am Ziel ankomme. Aber das war so im Grunde die Vorbereitung. Was ich dann noch gemacht habe, war, weil ich jetzt auch nicht ganz komplett unvorbereitet auf Meer einfach mal paddeln wollte, habe ich mich mal in Zug gesetzt und bin an der Nordsee gefahren und bin da einmal einen Tag mit dem Kajak nach Jüst gepaddelt, um einfach schon mal irgendwie auf dem Meer unterwegs zu sein. Das war bei bestem Wetter auch eine super schöne Tour und habe ich gemerkt, das funktioniert soweit ganz gut und ich kann loslegen.
Aber so richtig für den Ernstfall warst du nicht vorbereitet, ne?
So richtig für den Ernstfall, ja, keine Ahnung. Also ich denke, also ich habe mich noch, Eskimo-Rolle habe ich noch gelernt. Da hatte ich vom Unisport einen Kurs mitgemacht. Die haben das lustigerweise angeboten. Eskimo-Rolle mit dem Kajak. Das habe ich noch gelernt. Das konnte ich auch so grundsätzlich. Habe dann aber nach Praxis gemerkt, Theorie und Praxis gehen doch weit auseinander. Also so im Schwimmbecken so eine Rolle zu machen und dann wirklich, wenn es drauf ankommt, das sind zwei ganz andere Level.
Kurze Werbeunterbrechung für Polarsternenergie. Nachhaltiger als Lukas kann man wohl nicht unterwegs sein. Mit reiner Muskelkraft so eine Reise und Distanz hinlegen, da gehört schon viel dazu. Auch regelmäßig mit dem Rad zur Arbeit fahren steigert deine Muskelkraft, spart CO2, aber ist zugegebenermaßen nicht für jeden was. Deutlich einfacher ist das CO2-Sparen mit dem Wechsel zu Ökostrom von Polarstern. Das geht überall in Deutschland, jederzeit online und mit wirklich Ökostromkomfort habt ihr ein Jahr lang niedrige Preise. Garantiert. Aber nicht nur das. Polarstern ist ein Öko-Energieversorger und ein Social Business. Das heißt, sie messen ihr Handeln am Beitrag für die Energiewende und die Gesellschaft. Und das ist sogar zertifiziert. Sowohl durch die Gemeinwohlökonomie als auch durch B Corp. Außerdem treiben sie weltweit eine faire Energiewende voran. Hier bei uns in Deutschland und im globalen Süden, etwa in Kambodscha und Madagaskar. Schaut also bei www.polarstern-energie.de vorbei und wechselt mit wenigen Klicks den Anbieter. Mit dem Code OTP20 erhältst du 20 Euro Rabatt auf deine Jahresabrechnung bei Polarstern.
War die Theorie denn ein leeres Kajak oder ein volles Kajak? Ich meine, ich erinnere mich, das Kajak hat das über 80 Kilo gewogen.
Voll über 80 Kilo, genau. Geübt habe ich das mit einem leeren Kajak. Ich habe es dann aber auch mit einem vollen gemacht und das ging eigentlich auch ganz gut. Okay. Aber der Unterschied ist auch einfach die Psyche. Also wenn man sich darauf vorbereitet, jetzt umzukippen und dann wieder aufzustehen, das ist halt was ganz anderes, als wenn man da irgendwo in der Brandung ist und die Wellen über einen rüberrollen. Und genau, also das kann man einfach nicht vergleichen vom Schwimmbecken zur Brandung im Meer.
Können wir gleich nochmal zu sprechen kommen. Da gab es ja einen Moment im Atlantik, wo es ziemlich kritisch war, beziehungsweise wo es nicht ganz so geil war, wo du ja auch gekentert bist. Genau, du hast gesagt, hast du dich auf Equipment vorbereitet. Du hast ein Faltkajak genommen, du hast kein festes Kajak genommen. Und im Laufe der Zeit hast du ja auch das ein oder andere Problem damit gehabt, beziehungsweise wo du Leck geschlagen hast. Würdest du jetzt im Nachhinein sagen, ein Faltkajak war dennoch das Richtige oder wäre ein Glasfaserkajak vielleicht besser gewesen?
Also zusammenfassend auf jeden Fall war das die richtige Entscheidung, weil so wie ich die Tour gemacht habe, ging das tatsächlich nur mit dem Faltkajak. Meine Grundidee, so ein Boot zu nehmen, war einfach, dass ich bin ja in Genf gestartet, dass ich da mit dem Zug hinfahren kann, dass ich das Boot mitkriege, dass mich da keiner mit dem Auto runterfahren muss und auch, dass ich dann auch irgendwie wieder zurückkomme, weil wenn ich dann mit einem festen Kajak in Gibraltar bin, wie kommt das dann wieder nach Hause? Und deshalb hatte ich halt die Idee mit diesem Faltboot und ich habe es ja gerade schon angeteasert und du ja auch so ein bisschen. Ich bin unterwegs, habe ich meinen Plan ja grundlegend geändert, Anstatt zum Mittelmeer bin ich dann von der Rhone auf die Loire gewechselt und zum Atlantik gepaddelt. Und um das machen zu können, musste ich ein Stück mit dem Zug fahren. Das war nicht weit, das war so eine knappe Stunde Zugfahrt. Aber das ging eben nur, weil ich ein Faltboot dabei hatte. Also mit so einem 5 Meter GFK-Kajak da irgendwie in den Zug rein. Da hätte man mich wahrscheinlich komisch angeguckt. Aber so mit dem Faltboot hat das halt funktioniert. Und das wäre anders gar nicht gegangen.
Ja, also das war echt erstaunlich, das zu sehen. Also ich kenne solche Faltkajaks so von Oru oder wie die Marke heißt. Das sind diese weißen mit, ich glaube, das sind so feste Planen oder irgendwie sowas. Und als ich dein Faltkajak gestern im Film gesehen habe mit diesen Gestänge, dachte so, oh, das sieht aber ziemlich stabil aus.
Ja, das ist auch. Also für alle, die das nicht kennen, so von der Konstruktion, das ist so ein relativ robustes Aluminiumgestänge, wie so alte Zeltstangen, die man zusammensteckt. Und dann wird da eine Haut aus Material, so wie LKW-Plane, kann man sich das vorstellen, drüber gespannt. Und das ist ein relativ robustes Konstrukt, auch wie ein Seekajak geformt. Also es gibt ja diese älteren Faltkajaks mit Holzgestänge, wo dann auch vielleicht nochmal irgendwo Wasser reinlaufen kann. Aber bei dem Kajak war das wirklich so, dass man da auch eine richtige Spritzdecke drauf machen kann und dadurch man damit wirklich auf dem Meer auch fahren kann. Und das hat auch genau die Form vom Seekajak. Also das war super geeignet für die Tour.
Ja, wenn jetzt jemand total interessiert ist an deinem Faltkajak, hast du da eine Marke für uns? Wir können hier Werbung machen.
Sind das privat. Boot ist ein Nautic Argo.
Nautic Argo, okay. Also jetzt wissen wir alle Bescheid. Also ich fand auf jeden Fall sehr interessant. Also das sah echt sehr, sehr wertig aus. Und hat dich ja auch ziemlich safe bis an den Atlantik gebracht. Und vor allem diese Nummer mit zusammenbauen bzw. abbauen und wieder zusammenbauen und so flexibel zu sein für die Dinge, die du gerade genannt hast. Und du hast es am Ende, können wir vielleicht auch schon mal vorwegnehmen, einfach zusammengepackt, in ein Paket gesteckt und dann mit der Post zurück nach Hause geschickt. Also das kannst du halt, wie du gerade schon gesagt hast, mit so einem GFK-Kajak halt eben nicht machen. Da brauchst du schon eine Spedition für.
Richtig, so ist es. Also ein bisschen relativieren muss man das noch. Das ist zwar schön zusammenpackbar, aber es bleibt trotzdem ein Riesenpaket. Also mit der Post nach Hause schicken, das hatte ich mir auch einfacher vorgestellt als gedacht. Bei der Post, da ist man dann schnell auch über die maximalen Maße rübergekommen und das Gewicht war dann auch irgendwie zu hoch und in der Postfiliale hatten sie keine Waage und dann, oder eine Waage, die nur bis zum Maximumgewicht gewogen hat, aber nicht darüber hinaus. Und da stand dann nur Error auf der Waage und keiner wusste, wie schwer ist jetzt mein Paket zu schwer, wie viel muss ich wieder auspacken. Und dann habe ich da in der Postfiliale gestanden und mein Paket wieder zerpflückt und einen Teil nach dem anderen rausgenommen, um eben auf dieses Maximalgewicht zu kommen. Aber genau, im Grunde funktioniert es. Aber für alle, die sich das jetzt bildlich nicht vorstellen können, es bleibt ein Riesenpaket. Also das ist jetzt nicht so ein kleiner handlicher Rucksack.
Ja, ja, nee, das hat man aber auch im Film erkannt. Ansonsten irgendwie als demnächst dann als, ich weiß nicht, ob sowas in Frankreich gibt, als Reifen, bei GLS kann man ja Reifen einzeln verschicken. Die wiegen ja auch irgendwas.
Ah, okay. Ja, stimmt.
Du hast ja gerade gesagt, du bist in Genf gestartet, in der schönen Schweiz. Und dein Ziel war es, nach Gibraltar zu paddeln, über die Rhone bis ans Mittelmeer und dann quasi die spanische Mittelmeerküste entlang. Du bist dann mit dem Zug nachher nach Genf gefahren?
Ich bin mit dem Zug nach Genf gefahren, genau.
Ja. Und also ich erinnere mich an diese eine Szene ganz am Anfang, wo du halt, ich glaube, du sagst, 3 Stunden hast du gebraucht, um deinen Kajak aufzubauen. Ist das normal gewesen, dass es so lange gedauert hat, oder warst du am Anfang nur ganz, ganz vorsichtig, damit das halt richtig funktioniert?
So im Grunde, das Boot ist schon relativ aufwendig aufzubauen. Ich weiß jetzt nicht mehr, was in der Anleitung steht. Also da steht irgendwas von unter einer Stunde. Im Endeffekt, ich habe es jetzt auch später noch ein paar Mal wieder verwendet. Unter einer Stunde habe ich das nie geschafft, das Boot aufzubauen. Also das ist jetzt eher so Richtung 2 Stunden, bis man dann mit allem fertig war. Und dann musste ich halt auch noch die ganzen Sachen im Boot verstauen und alles vernünftig verpacken, weil ich hatte relativ viel Ausrüstung auch mit dabei, dass das dann alles in dem Boot unterkommt. Ist dann auch immer so ein bisschen Puzzlearbeit gewesen. Aber so Aufbau um die 3 Stunden für so eine große Tour, das war schon jetzt, also hätte ich nicht viel schneller hingekriegt an dem Tag.
Du hast ja auch extrem viel dabei, also zumindest sah das irgendwie so aus, also extrem viel. Also 80 Kilo wiegt das Ganze. Ich weiß jetzt nicht, wie viel das Kajak selbst wiegt, aber ich habe so einen Hartschalenkoffer mit viel Kamera-Equipment gesehen. Ich habe so ein paar Drybags gesehen mit Klamotten, die du dabei gehabt hast, die alle irgendwie im Kajak wahrscheinlich selbst verstaut waren. Was hast du alles dabei gehabt?
Genau, grundsätzlich natürlich das Boot, dann alles, was zum Boot dazugehört, ein Paddel, noch ein Ersatzpaddel für den Fall, dass ich das eine verliere. Und einen Wagen hatte ich dabei, um das Boot dann auch über Land ziehen zu können. Und ansonsten der ganze Campingkram, also Zelt, Schlafsack, Kocher, Kleidung natürlich. Und was das Ganze dann wirklich ein bisschen viel gemacht hat, war dann die Kameraausrüstung. Da hatte ich einmal eine Art Spiegelreflexkamera dabei, eine GoPro und noch eine zweite GoPro und eine Drohne. Und um dann halt auch meine ganzen Filmaufnahmen speichern zu können, noch ein paar Festplatten und Akkus. Und einen Laptop hatte ich tatsächlich auch noch mitgeschleppt, aus dem Grund, dass ich einfach nicht wusste, wie ich jetzt die Daten von der Kamera später auf die Festplatte kopiere. Da gibt's ja relativ coole Geräte im handlichen Maß, aber sowas hatte ich nicht. Und deshalb habe ich dann einfach einen Laptop mitgeschleppt. Das war vielleicht ein bisschen viel des Guten, hat mich auch manchmal genervt, den dabei zu haben, aber musste halt sein, damit ich dann auch meine Filmaufnahmen speichern kann.
Für diese Geräte, von denen du sprichst, das ist sowas wie diese Gnarbox, ne? Wo du halt einfach deine Speicherkarte
rein. Ja, genau.
Genau, und dann irgendwie Speicherkarte rein und Festplatte rein und die transferiert das quasi automatisch.
Ja, genau, mit sowas hatte ich halt bis dahin noch nie irgendwie was zu tun gehabt. Und ich habe das dann irgendwann gesehen, dass es das gibt, aber das war dann ein bisschen kurzfristig, um das noch groß auszuprobieren. Und da wollte ich dann auch nicht drauf vertrauen und deshalb habe ich dann einfach mal Laptop mitgenommen.
Ich habe damit auch keine Erfahrung, aber ich habe nur Gutes bisher gehört. Aber ich hätte damit ehrlich gesagt auch ein bisschen Probleme, wenn ich diesen tatsächlichen Transferprozess nicht mit eigenen Augen sehen würde, würde ich nicht glauben, ob alles gesichert ist, doppelt und dreifach.
Ja, nee, genau.
Wie viele Festplatten hast du dabei gehabt?
Ich hatte zwei Festplatten dabei, jeweils 6 Terabyte groß und habe das dann eben doppelt gespiegelt. Also eine Festplatte.
Hat dein Film auf 6 Terabyte gepasst?
Ungefähr 6 Terabyte waren das, ja.
Wow, krass. Das ist gar nicht so viel.
Nee, also insgesamt, ich weiß es nicht exakt genau, aber ungefähr 100 Stunden Material müssten das sein. Und das waren eben diese 6 Terabyte. Ich hatte mir vorher auch mal ausgerechnet, wie viel darf ich am Tag filmen, damit ich überhaupt hinkomme mit dem Speicher. Ich hätte dann zwar auch noch mal was nachkaufen können, aber es hat dann tatsächlich irgendwann ganz gut gepasst.
Und waren das in 4K?
In 4K, genau.
Ich bin schwer beeindruckt. Ich hätte gedacht, dass das deutlich mehr ist. Und dann diese Festplatten dann an zwei verschiedenen Orten gesichert, damit, falls das eine wegkommt, das andere noch da ist.
Genau, so mehr oder weniger. Also natürlich beide irgendwie im Boot, aber in einer anderen Tasche verpackt, dass, falls eine wegkommt, dass die andere dann noch da ist.
Ja. Spannend. Okay. Und was war das für ein Gefühl? Also du warst dann in Genf, du bist mit dem Zug aus Göttingen. Das hat Line übrigens gesagt. Wir haben den Film gestern Abend zusammen angeschaut. Göttingen, Genf, Gibraltar. Alles mit G.
Ja, Tatsache, stimmt.
War das ein Zufall?
Ja, das ist mir so bisher gar nicht aufgefallen. Alles drei mit G. Das war, ja, totaler Zufall, genau. In Göttingen habe ich damals gewohnt, da habe ich studiert. Und Genf war eben so die Stelle, wo ich dachte, da kann man gut losfahren. Da kommt man mit dem Zug gut hin und da geht die Rhone eben los. Beziehungsweise der vernünftig paddelbare Teil der Rhone. Und Gibraltar dann so als Zielpunkt, so quasi der südlichste Punkt Europas. Ist es ja nicht ganz, aber da unten in der Ecke eben der südlichste Punkt. So hat sich das dann ergeben.
Okay. Und also was war das für ein Gefühl? Also versetz dich mal zurück in Ankunft Genf. Ich könnte mir vorstellen, eine nervöse Zugfahrt. Aber wie war das dann dort, das Kajak aufzubauen und dich dann zum allerersten Mal in deine Expedition quasi reinzusetzen?
Erst so ein bisschen surreal, dass es jetzt wirklich losgeht, weil man sich ja doch lange darauf vorbereitet hat, lange davon geträumt hat und dann steht man auf einmal da und baut sein Boot auf. Aber dann auch ziemlich schnell ziemlich stressig, weil ich hatte mir auf Google Maps, da kann man ja immer nur so ganz grob sehen, wo komme ich an so einen Fluss dran und wo nicht. Und da habe ich so einen Steg gesehen und dachte mir, das passt schon irgendwie. Dann habe ich aber festgestellt, dieser Steg, der ist knapp 2 bis 3 Meter über Wasser. Also ich kann da eigentlich gar nichts mit anfangen, weil ich von da ans Wasser gar nicht runterkomme. Und habe dann unter dem Steg, da war so eine kleine trockene Fläche, habe ich mich dann ausgebreitet, da meine ganzen Sachen verteilt und mein Boot aufgebaut. Und dann ging das aber ziemlich schnell, dass irgendwie der Wasserstand von der Rhone gestiegen ist. Da war oberhalb direkt so ein Staudamm und die haben da einfach aufgedreht und dann ging das Wasser hoch. Jetzt nicht super schnell, aber ich war ja ungefähr 3 Stunden da und innerhalb der 3 Stunden ist diese trockene Fläche, auf der ich da gestanden habe, quasi komplett verschwunden. Und dadurch wurde das Ganze dann doch noch ein bisschen beschleunigt und ich musste dann zusehen, dass ich da wegkomme. Und genau, also da war dann, gefreut habe ich mich natürlich immer noch, dass ich da bin, aber da musste ich dann einfach arbeiten und schnell fertig werden.
Ja, man kann noch so gut planen, irgendwas ist immer und man muss einfach dann mit dem zurechtkommen, was man präsentiert bekommt.
So ist es.
Aber ja, also was war das dann? Du hast dich dann in deinen Kajak gesetzt, zum allerersten Mal auf deiner großen Reise, hast gemerkt, okay, irgendwie alle Stangen sitzen jetzt so und meine Sachen sind hier drin. Irgendwie auf dem Land sieht es so aus, als hätte ich nichts vergessen. Jetzt geht's los.
Ja, also das hat super viel Spaß gemacht. Vor allem da die Landschaft ist auch fantastisch. Also ich habe noch nie einen Fluss mit so klarem Wasser gesehen. Also man konnte da wirklich metertief durchs Wasser durchgucken und hat immer noch den Grund gesehen. Und auch sonst die Landschaft, einfach hammergeil. Und ja, hat einfach Spaß gemacht.
Ja, das ist uns auch aufgefallen, was für eine Farbe der Fluss da in Genf hatte. Wie war denn, wir haben ja schon mal darüber gesprochen, dass deine Route nicht so verlaufen ist, wie du es geplant hattest. Aber was war denn deine eigentlich geplante Route?
Also die eigentlich geplante Route geht über die Rhone und dann landet die Rhone, also die geht ja in Genf los, geht dann einmal durch Frankreich runter und in der Nähe von Marseille mündet die dann ins Mittelmeer. Und dann wäre ich von da immer entlang der Mittelmeerküste Richtung Südwesten gepaddelt, um irgendwann mal in Gibraltar anzukommen. Das wären so ganz grob überschlagen 2000 Kilometer gewesen.
Wie hast du dich denn, also deine Tour geplant? Also ich weiß zum Beispiel, dass der Rhein bis zur deutsch-niederländischen Grenze befahrbar ist mit dem Kajak und Stand-Up-Paddleboard. Da haben wir ja auch schon hier Gäste gehabt, die das gemacht haben. Und dann in den Niederlanden darfst du auf dem Rhein gar nichts mehr machen. Also kein Stand-Up-Paddeln, kein Kajaken. Musstest du dich mit diesen Themen auseinandersetzen? Und wenn ja, wie hast du das gemacht? Und ist das alles erlaubt gewesen, was du gemacht hast?
Genau, also im Grunde musste ich mich dann mit wenig auseinandersetzen. Ich habe natürlich gegoogelt und geguckt, ob das erlaubt ist. Hab da nichts zu gefunden und bin dann einfach mal davon ausgegangen, dass das schon alles soweit passen wird. Und was vielleicht nicht so ganz hundertprozentig erlaubt war, ist so das Wildzelten. Das habe ich ja auch immer gemacht. Ich war nicht auf dem Campingplatz, sondern habe dann eben mein Zelt aufgebaut am Ufer und da übernachtet. Das ist in Frankreich, glaube ich, wie in Deutschland auch nicht so hundertprozentig erlaubt. Aber interessieren tut das dann im Endeffekt auch keinen, wenn du da irgendwo komplett alleine bist, auf irgendeiner Insel vielleicht. Da hat das dann schon alles ganz gut funktioniert.
Du warst ja auch in der absoluten Nebensaison unterwegs, ne? Von wann bis wann warst du da?
Genau, das muss man dazu sagen. Ich bin im September gestartet und bis ungefähr Weihnachten bin ich unterwegs gewesen und habe in der Zeit natürlich genau die Nebensaison erwischt. Am Anfang waren noch Campingplätze offen und ich war dann auch ab und zu mal auf einem. Und umso später es im Herbst wurde, dann hatten die Campingplätze entweder zu oder es gab sowieso keine mehr da in der Ecke. Und da hatte ich dann auch gar keine Alternative, als da irgendwo wild zu zelten, weil eben schon alles zu war oder zu weit weg. Das ist im Kajak ja auch so ein Problem, oder was heißt Problem, aber man ist ja immer an diesen Fluss gebunden. Und wenn der Campingplatz dann vielleicht 1 Kilometer vom Fluss weg ist, dann hat man ja gar keine Möglichkeit, da hinzukommen. Und mit dem Fahrrad würde man dann einfach nochmal diesen Umweg machen, aber mit dem Boot geht das ja gar nicht.
Ja, also Du hast dein Zelt dabei gehabt und hast halt immer in der Nähe des Flusses oder halt am Ende in der Nähe am Strand, am Meer halt gezeltet. Auch grandiose Bilder und ich stelle mir das halt auch ziemlich cool und wild halt vor. Weil man merkt halt eben vielleicht auch, das hat dein Film auch so ein bisschen gezeigt, wie wild manche Ecken halt heute immer noch sind.
Definitiv. Vielleicht gehen wir mal von der Rhone weiter auf die Loire. Da habe ich das dann so richtig gemerkt. Also ich bin dann ja von der Rhone mit dem Zug zur Loire gefahren und da war die Landschaft eine komplett andere. Also in Frankreich auf der Rhone-Seite, da war alles grün und bergig. Da waren der Fluss wirklich Felsen und Berge drumherum und Bäume und Wälder. Und dann 50 Kilometer weiter gefühlt eine Steppenlandschaft. Also das war so ein Kontrast. Das war, also kann man sich kaum vorstellen, aber gefühlt wie von Deutschland nach Afrika zu fahren. Vielleicht nicht ganz so extrem, aber vom Gefühl her ging das irgendwie in die Richtung, weil das war auch so ein super trockener Sommer. Da war alles verdörrt und man hat das in meinem Film, glaube ich, ganz gut gesehen. Ich habe da so ein paar Drohnenaufnahmen gemacht, wo man dann da über die Loire geflogen ist. Und da war einfach links und rechts vom Fluss, da war, standen zwar noch mal ein paar Bäume, aber so die Wiesen, die waren alle komplett vertrocknet. Also da war nichts mehr.
Das finde
Und
ich halt,
in
das
dem.
finde ich so verrückt, weil das, entschuldige, dass ich dich unterbreche, weil du halt, weil das aus der Sicht von jemandem ist, der auf dem Wasser ist, ne? Weil Wasser ist ja eigentlich Leben und da kannst du dann mal sehen, wie unfruchtbar der Boden da eigentlich ist, dass er halt eben, ja, dass er so wenig wächst,
Ja, total.
obwohl es direkt an der Quelle ist.
Ja. Also was man da halt gut gemerkt hat, da war sehr viel Landwirtschaft und hauptsächlich Kuhweiden und sowas. Und die Weiden, die waren halt komplett kahl gefressen und vertrocknet. Und die ganzen Kühe haben dann in der Loire gestanden und da die Wasserpflanzen gefressen, um eben irgendwas zu essen zu haben. Und da merkt man dann ja schon, ich glaube, die Kühe, die gehen ja nicht unbedingt freiwillig in den Fluss, sondern die wären bestimmt auch lieber an Land.
Ja, absolut. Also das war, fand ich total faszinierend. Aber du hast halt auch im Vergleich zur Rhone war die Loire halt ziemlich flach. Die hat auch gar nicht so viel Wasser getragen.
Genau, richtig. Also die Rhone war super tief. Also da konnte man den Grund eigentlich nie sehen. Und bei der Loire war es so, dass ich oft auf Grund gelaufen bin, musste oft aufpassen, dass ich da nicht über irgendwelche Steine fahre. Und da lagen mal Baumstämme drin, die ragten dann raus und sowieso ein viel flacherer Fluss. Am
Ja.
Anfang zumindest. Also zum Atlantik hin hat sich das dann auch geändert, aber der Großteil der Strecke sehr, sehr flach.
Vielleicht auch eine Erklärung dafür, dass es halt eben so trocken ist, obwohl es am Wasser ist, dass halt weniger Wasser dort fließt. Es gibt natürlich auch einen Grund, warum du den Fluss gewechselt hast und deinen Plan komplett auf den Kopf gestellt hast und dich neu orientiert hast. Denn die Rhone war dann doch ein bisschen problematischer, als du es dir vorher vorgestellt hast.
Genau, also grundsätzlich ist das an solchen Flüssen immer so, es gibt diverse Staudämme. Also es gibt da in Europa fast keinen Fluss, der komplett natürlich fließt, sondern die sind immer irgendwie mit Wasserkraftwerken und mit Staumauern zugebaut. Und auf meiner Tour auf der Donau hatte ich das auch schon erlebt. Da gab es dann aber immer mal eine Schleuse, wo man durchfahren konnte oder eben eine Rampe, wo man das Boot aus dem Wasser holen kann und dann an einer anderen Rampe auf der Rückseite vom Kraftwerk wieder ins Wasser reinschieben kann. Und das war da eigentlich gar kein Problem. War zwar immer ein bisschen lästig, um so einen Staudamm rumzukommen, aber das hat gut funktioniert. Und dann dachte ich mir, wird das an der Rhone bestimmt auch klappen. Und hat es auch teilweise. Also manchmal gab es auch so Rampen, wo ich mein Boot rausfahren konnte. Aber großteils war die Infrastruktur nicht wirklich darauf ausgelegt, mit dem Boot da gut vorbeizukommen. Also da standen dann zwar nette Schilder hier mit dem Boot langfahren, aber dann war man da an irgendeiner steilen Kante. Und ich wusste gar nicht, wie ich mein Boot jetzt aus dem Wasser kriege, musste das dann oft komplett ausladen, um das übers Ufer tragen zu können und dann auch relativ lange Wege zurücklegen über Land. Da hatte ich ja zum Glück diesen Wagen dabei, wo ich das Boot drauf machen konnte. Aber im Endeffekt war das super anstrengend und super viel Arbeit, mein Boot da um diese Staudämme rumzukriegen. Und ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, wie viele Staudämme das waren, aber die gesamte Rhone hatte auf der Länge insgesamt 25 Staudämme. Davon habe ich ungefähr die Hälfte mitgemacht, bevor ich dann gesagt habe, ich habe da keine Lust mehr drauf und wechsle jetzt auf einen anderen Fluss, weil die Loire, die hat eben gar keine Staudämme oder fast keine. Die ist einer der wenigen Flüsse in Europa, die noch so wirklich frei fließen. Das sieht man auch der Landschaft an. So ein Fluss, der sieht dann ganz anders aus und viel natürlicher. Aber an der Rhone habe ich dann irgendwann gesagt, ich bin hier jeden Tag so viele Stunden damit beschäftigt, mein Boot da irgendwie über Land zu karren. Und der Spaß hat dann irgendwie nachgelassen. Also landschaftlich war das top, aber irgendwie nicht so ganz das, was ich mir vorgestellt habe.
Hm. Hast
Wenn ich nicht
ja.
alleine, Ja, gut, das sage ich noch kurz. Wenn ich nicht alleine unterwegs gewesen wäre, wäre das, glaube ich, gar nicht so ein Problem gewesen. Also wenn man zu zweit ist, dann kann man ja einfach einer fest vorne am Boot ein, der andere hinten, dann wuchtet man das da schon irgendwie rüber. Aber dadurch, dass ich eben alleine war, war das schon immer eine Hausnummer und super viel Arbeit.
Ja, und dann kommt dazu, dass halt manche Umtragestellen, die ausgeschrieben waren, halt eben entweder nicht mehr da waren oder halt zugewachsen waren, die Straßen nicht in Ordnung waren und du halt extrem viel Zeit halt draußen verbracht hast.
Genau, also das war einfach Arbeit. Das war sehr, sehr viel Zeit, die da drauf gegangen ist. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, ich komme nicht vorwärts.
Mhm. Wobei, also ich meine, 26 hört sich jetzt, also ich glaube, du hast 26 gesagt, hört sich jetzt am Anfang vielleicht nicht viel an, aber wenn die halt sehr nah aneinander kommen und du halt 2-3 Mal am Tag da aussteigen musst, dann, ich verstehe das total. Also ich habe einmal eine Kanutour in Schweden gemacht und da musstest du halt irgendwie 6 Kilometer das Kanu von einem See auf den zum anderen schleppen. Und das war einfach so total anstrengend, da 3 Stunden bei über 30 Grad die Sachen hin und her zu schieben.
Ja, genau so ist es.
Und dann hast du halt, du hast gerade gesagt, dass die Loire ja noch ein relativ wilder Fluss ist, mit nur ganz wenigen Kraftwerken. Und dass man halt merkt, dass er einfach das natürlicher ist. Also wie hat man das gemerkt? Was ist der Unterschied zwischen den Flüssen?
Also so ein Fluss mit Kraftwerken, die sind ja oft auch begradigt. Da ist dann irgendwann mal vor ein paar hundert Jahren einer mit dem Bagger gekommen und hat da eine gerade Linie gezogen, wo der jetzt langfließt. Und bei der Loire ist das eben nicht so. Also die Loire, die schlängelt sich wirklich durchs Land. So der Fachbegriff dafür ist Mäandern. Also der ist wirklich nicht eine gerade Linie, sondern wirklich Schlangenlinie, wenn man sich da das Satellitenbild anguckt. Und dann sind da sehr viele Sandbänke, sehr viele Inseln. Und bei so einem freifließenden Fluss transportiert der dann ja auch sehr viel Material, also Kies und Sand. Und das sieht man dann an den Ufern. Also da ist dann nicht einfach eine steile, befestigte Böschung, sondern also wie so eine Sanddüne ist der falsche Ausdruck, aber so ein Kieshaufen am Rand oder eben eine Insel mittendrauf. Und sowas gibt's bei so befestigten Flüssen einfach kaum noch. Und natürlich alles, was dazugehört, so die ganzen Vögel und Natur und Tiere, fühlen sich da dann auch viel wohler und dadurch sieht man da dann auch einfach viel mehr.
Mhm. Du hast gerade Vögel angesprochen, das ist ein schönes Thema. Vögel lieben Flüsse und stoppen gerne oder leben gerne in der Nähe von Gewässern, weil halt eben Wasser halt plentiful, also ganz viel Wasser da ist. Wie war das, so jeden Morgen mit diesen ganzen Vögeln aufzuwachen und mit denen zu paddeln?
Das war schon ein richtig schönes Gefühl so. Also ich bin absolut kein Vogelexperte und weiß auch von den meisten Vögeln, die ich da so getroffen habe, gar nicht, was das jetzt war. Aber was man eben super viel gesehen hat, waren so Reiher, Graureiher, Silberreiher, so die erkennt man noch. Oder auch Gänse und Schwäne und einfach diese großen Vögel. Und da war einfach alles voll. Also wo man sonst immer mal so 1-2 Tiere vielleicht sieht, waren da einfach Hunderte in großen Schwärmen unterwegs. Und ansonsten noch die kleinen Vögel natürlich. Und die Geräuschkulisse, die dazugehört, das begleitet einen so wirklich von morgens bis abends. Und wenn man dann morgens hört, die Vögel, die legen wieder los, dann merkt man ja, jetzt geht bald die Sonne auf. Und was immer sehr eindrucksvoll war, waren die Schwäne, wenn die starten und landen, die landen ja eher wie so ein Flugzeug mit Anlauf. Und dann schlagen die mit ihren Flügeln aufs Wasser und das macht einen Heidenlärm. Und wenn die dann direkt über einen rüber starten, das war schon immer ein ganz geiles Gefühl.
Ja, also ich finde auch Vögel sind was total Faszinierendes. Und wenn man sich für Vögel interessiert, dann hat man immer was zu sehen.
Definitiv. Also da gab's ja Vögel in Unmengen, also wirklich sehr, sehr viele.
Du hast ja jetzt auch gerade gesagt, dass bei der Loire halt so viele, einfach viel Natur. Und ich kann mir vorstellen, dass es halt zum Campen halt vielleicht ein bisschen einfacher war auf der Loire als auf der Rhön. Kann das sein?
Deutlich. Also an der Rhön ging das auch in Ordnung. Aber durch die Felsen war es auch ein bisschen schwierig. Dann ist das Ufer sehr steil und da kannst du dein Zelt dann auch nicht gut aufbauen. Und an der Loire war das komplett einfach. Also wie gesagt, da waren überall Kiesbänke, Sandbänke, entweder am Ufer oder auch mal eine Insel mittendrauf. Und da kannst du eigentlich hinter jeder Kurve irgendwo dein Zelt aufstellen. Und ich hatte ja gesagt, Wildcampen in Frankreich ist jetzt auch nicht wirklich erlaubt, aber an der Loire scheint das gang und gäbe zu sein. Also wenn man da googelt, dass ist ein sehr beliebter Paddelfluss. Dadurch, dass ich im Herbst unterwegs war, habe ich wenig andere Paddler getroffen. Aber im Sommer soll da relativ viel unterwegs sein. Und das ist wohl gang und gäbe, da willst du zelten. Also das scheint da relativ geduldet zu sein.
Wie hast du dich auf der Reise verpflegt? Also ich habe ja gesehen, du hast ja gesagt, ja, Reis und Nudeln hast du viel gegessen und Müsli bzw. Granola hatte ich irgendwie gesehen. Aber das muss ja auch alles irgendwie eingekauft werden und transportiert werden. Wie hat das alles funktioniert?
Und genau, also grundsätzlich bin ich da ja immer noch in der Zivilisation unterwegs, auch wenn es schöne Landschaft ist. Alle paar Tage oder eigentlich täglich kommt man durch irgendeinen Ort und kann einkaufen. Und ich habe dann immer so viel gekauft, dass es für 2-3 Tage reicht, weil ich jetzt auch nicht jeden Tag irgendwie in den Supermarkt wollte. Und habe dann so diese ganzen Standardsachen, Reis und Nudeln, das war meistens so die Grundlage, wo man da schnell irgendwas Gutes draus machen kann. Und habe das dann irgendwie in verschiedenen Variationen gemacht. Also oft Nudelsuppe, oft Nudeln irgendwie mit Soße und ja, Reis oder auch mal irgendwas angebraten, Brot. Und so, ja, so die klassischen Gerichte, die man auf dem Campingkocher gut zubereiten kann.
Hast du eigentlich, du hast ja gerade gesagt, dass die Loire relativ beliebt ist bei Wildcampern. Hast du viele Leute auf dem Fluss getroffen oder gesehen?
Wenig bis gar nicht. Also wie gesagt, ich war ja sehr spät unterwegs und um die Jahreszeit ist da wenig los. Also ich habe auf der Rhone hatte ich mal eine Truppe Paddler getroffen. Die haben mir dann auch geholfen, da um diesen einen Staudamm rumzukommen. Das war ganz schön, da wen zu treffen. Und auf der Loire hat man ab und zu mal in der Ferne wen gesehen. Aber richtig getroffen habe ich da, glaube ich, keinen einzigen. Nee.
Und ich meine, wäre eigentlich ganz nett gewesen, jemanden zu treffen, vor allem wenn man halt Leck geschlagen hat mit dem Kajak. Das ist ja nämlich insgesamt, glaube ich, 2-mal passiert, richtig?
Genau, also einmal so ein richtiges Leck, dass wirklich Wasser reingekommen ist. Und das klingt jetzt vielleicht dramatischer, als es ist. Also an der Loire, da gibt es so uralte Brücken aus dem Mittelalter. Und wenn man da durchfährt, ist das unter der Brücke immer durch so Steine befestigt, so das so alte Wehre, wo man dann durchfahren kann, aber aufpassen muss, dass man nicht irgendwelche Steine rammt. Und da gibt es eben super, super viele. Und das kam dann irgendwann, wie es kommen muss, dass ich mal so einen Stein gerammt habe. Und der Stein hat dann so ein bisschen die Bootsplane aufgeschlitzt. Das war jetzt im ersten Moment nicht so geil, weil da läuft dann Wasser ins Boot und dann musst du erstmal zusehen, dass du an Land kommst, dass das Boot nicht zu voll läuft und deine Sachen nicht alle nass werden. Und dann konnte man das aber relativ einfach flicken. Also der Vorteil an so einem Faltboot ist auch, man macht dann da einfach einen Flicken drüber oder im Notfall ein Stück Klebeband und dann ist das wieder dicht. Ich glaube, beim GFK-Boot oder so einem Plastikboot wäre das auch schwieriger geworden, wenn da ein Loch reingekommen wäre. Also da kenne ich mich nicht so mit aus, aber sowas zu flicken ist dann ja doch eher, wenn man da irgendwie was rüber laminieren will, das macht man nicht so unterwegs.
Nee, vor allem muss es halt eben einfach komplett trocken sein. Gut, so ein Flicken muss natürlich auch komplett trocken sein, aber ich glaube, es ist deutlich aufwendiger, wie du gerade schon gesagt hast. Ja, genau. Aber das Bild sah sehr, sehr lustig aus, wie du mit einer Hand dein Loch gestopft hast und mit der anderen Hand versucht hast, dein Paddel zu bedienen und an Land zu kommen.
Ja, das definitiv, genau. Ich habe dann einfach mit einer Hand das Loch zugehalten. Das war so in dem Bereich, wo ich auch gesessen habe. Und dann habe ich mit der anderen Hand irgendwie gepaddelt, um an Land zu kommen. Und dann wollte ich ja natürlich noch einen tollen Film über die Tour machen und habe gedacht, ja, bevor ich jetzt an Land paddel, muss ich auch nochmal die Kamera anmachen und das nochmal festhalten. Hat dann vielleicht noch den ein oder anderen Liter mehr im Boot gegeben. Aber dafür habe ich das dann auch ganz schön festgehalten.
Genau das habe ich mir nämlich auch gedacht, so scheiße, wenn er die Hand da jetzt drauf hat, irgendwie muss er ja die Kamera anbekommen haben und dafür bräuchte man theoretisch, um die Kamera aufzustellen und sie anzumachen, irgendwie 2 Hände, da ist bestimmt noch ein bisschen mehr Wasser reingekommen.
Ja, genau so war's. Aber wie gesagt, also so dramatisch war die Situation nicht. Ich habe gedacht, ja, gibt jetzt ein paar schöne Bilder, dann filme ich das einfach nochmal, nehme dafür einen Liter mehr im Boot in Kauf und auf so einem Fluss kann man ja überall eigentlich anhalten. Also ich bin dann aus einer Kuhweide da an Land gegangen. Dann kamen auch da noch gleich die Kühe vorbei und haben geguckt, was ich da mache. Aber die haben mich dann auch schnell wieder in Ruhe gelassen. Und dann habe ich meine Tagesetappe da beendet, habe mein Zelt da in der Ecke aufgebaut und habe dann abends ganz in Ruhe da das Loch geflickt. Und dann war das auch wieder heile.
Gab es denn, außer so Löcher im Boot weitere Notfälle?
Notfälle nicht richtig. Aber was mir auf der Loire passiert ist, ist auch bei diesen Brücken, wie gesagt, die sind so durch Steine befestigt. Und bei der einen Brücke waren da keine Steine, sondern solche Holzpfeiler, die waren da reingerammt. Und ich habe mir das dann immer ganz genau angeguckt, bin da nicht einfach drauf losgefahren, sondern bin ausgestiegen, habe mir das zu Fuß angeguckt und habe gedacht, da ist irgendwo eine Lücke, da kann ich jetzt durchfahren. Und dann habe ich das gemacht und dann habe ich aber gesehen, als ich genau an der Stelle war, dass da zwar eine Lücke war, aber die war nicht groß genug und das Boot hat nicht durchgepasst. Und dann habe ich mich in diesen Holzpfeilern da verklemmt und das Boot saß fest. Und da ist alles gut gegangen. Aber wenn ich mir vorstelle, dass ich dabei irgendwie umgekippt wäre oder das Boot, das wäre da schräg reingekommen, dann hätte das bestimmt auch anders aussehen können, weil so das Wasser hat ja doch relativ viel Kraft und mit der Strömung. Und wenn man sich da dann irgendwie verklemmt mit irgendwas, ist das grundsätzlich ziemlich ungesund.
Mhm. Ja, das kann ich mir vorstellen. Du hast dann auch irgendwann mal, als du dann endlich den Atlantik erreicht hast, bist du auch in der Brandung gekentert und Das war auch ein bisschen unangenehm, oder? Also
genau.
Da musstest du dich am auch Atlantik, wieder zurück an Strand retten.
Am Atlantik war das dann ein ganz anderes Level. Ich bin dann ja irgendwann am Atlantik angekommen und habe mir dann direkt gedacht, ich schaffe das hier eh nie bis Gibraltar. Also das wäre ja utopisch gewesen. Also alleine die Strecke viel, viel länger. Und dann auch die Bedingungen am Atlantik. Also ich meine, als Anfänger im Seekajak fahren, Mittelmeer wäre schon sportlich geworden, aber Atlantik hat man ja doch nochmal ganz andere Bedingungen. Hab dann aber gesagt, ich probiere das trotzdem, bin dann auch längere Zeit da ganz gut zurechtgekommen, bin immer nur gepaddelt, wenn das Wetter gut war und die Wellen dementsprechend klein. Aber am Atlantik ist es eben auch so, auch wenn das Wetter gut ist und es ist windstill, gibt es da trotzdem riesige Wellen. Die bauen sich alleine durch die Größe von diesem Ozean so hoch auf. Und das ist jedes Mal eine Herausforderung gewesen, da durchzupaddeln. Also wenn man hinter der Brandung war, flache See, aber die Brandung meterhohe Wellen. Und da musste ich dann durch und bin dann auf diese Wellen zugepaddelt, immer zugesehen, dass ich da wirklich im 90-Grad-Winkel drauf gehe, dass die mich nicht irgendwie von der Seite erwischen. Und das eine Mal waren die wirklich besonders hoch. Also das ist immer super schwer einzuschätzen, aber ich denke mal so 2 bis 3 Meter hatten die ungefähr. Und dann bin ich da mehr oder weniger durchgekommen und die letzte war dann besonders hoch und die hat mich dann einfach umgeschmissen. Also da hatte ich null Chance, irgendwie mich zu halten, bin dann direkt umgekippt, hab dann nochmal kurz überlegt, ob ich jetzt rollen kann oder nicht, aber irgendwie hat sich das dann auch von selbst erledigt und bin dann aus dem Boot ausgestiegen und dann war ich da, also mein Boot habe ich mich dran festgehalten und ich treib daneben im Wasser und eine Welle nach der anderen kommt dann und die schlägt dann wieder über dich. Das war jetzt nicht so ein ganz geiles Gefühl. Und hab dann eben, ja, gar nicht versucht, wieder in das Boot reinzukommen, weil das hätte ja eh nichts gebracht. An der Brandung wäre ich ja sofort wieder runtergefallen und bin dann langsam an den Strand geschwommen und das Boot hinter mir hergezogen. Und die Wellen haben einen ja auch dahin gespült. Also das hat dann gut funktioniert, aber war ein relativ gruseliger Moment.
Das ist das, glaube ich. Hat denn alles gehalten an dem Boot oder ist dabei irgendwie auch irgendwas rausgeflogen und dann im Meer rumgetrieben?
Genau, also das Boot an sich hat gehalten, also da ist nichts kaputt gegangen, aber ich hatte so ein paar Sachen draußen am Boot festgemacht, also ich weiß jetzt nicht mehr genau, mein Selfie-Stick für die GoPro, den ich ab und zu mal benutzt hatte, so ein kleines Stativ, das hatte ich draußen drauf, der ist verloren gegangen. Dann hatte ich noch meine Schuhe draußen drauf liegen, ein bisschen was zu essen, so ein paar Äpfel. Und das war dann ganz lustig, so hunderte Meter am Strand lang lagen dann meine ganzen Sachen verteilt, die alle angespült wurden. Also meine Schuhe, die habe ich wiedergekriegt, so ein paar Äpfel habe ich auch wiedergefunden. Aber der Selfie-Stick, der ist verloren gegangen. Der ist, glaube ich, direkt untergegangen und der war dann weg.
Okay,
aber also, im Grunde jetzt nichts Dramatisches verloren dabei. Ja,
ich habe zum Beispiel an deinen Kamerakoffer gedacht, wenn der zum Beispiel da abgeht und dann irgendwie so ein Strudel unter einer Welle kommt und dann eventuell sogar aufgeht, dann wäre das ja der absolute Horror.
Ja, definitiv. Also das wäre schlimm gewesen. Aber der hat sich auch gelöst. Der hing dann auf 7:30 neben dem Boot. Aber durch den Gurt mit dem ich den Fest gemacht hatte, war der immer noch verbunden und konnte nicht weg.
Okay, ja. Ne, doppelt und dreifach sichern. Also das merkt man dann immer wieder, dass man das wirklich machen muss. Ja, das wäre schade gewesen, wenn dieser tolle Film dann nicht entstanden wäre. Und auch sehr ärgerlich.
Ja, wenn man da so lange unterwegs ist und so viel gefilmt hat und dann auf einmal die Aufnahmen verliert, das ist, glaube ich, wirklich die Horrorvorstellung.
Ja. Der Atlantik, der war natürlich aber auch irgendwie spannend, weil man jetzt nicht mehr auf irgendwelchen Sandbänken gezeltet hat, sondern halt am Strand selbst.
Genau, also Atlantik hatte ich Glück und Unglück in der Jahreszeit. Also Unglück darin, dass eben die Bedingungen verdammt hart waren. Aber das Glück war, da waren quasi keine Touristen und Leute mehr unterwegs. Ich habe mir später nochmal Satellitenbilder angeguckt, da waren die ganzen Strände relativ gut besucht und da hätte ich, glaube ich, niemals wirklich zelten gekonnt. Da hätte mich sofort wer gefragt, was ich da zu suchen habe. Aber dadurch, dass da eben kaum Leute unterwegs waren, konnte ich dann mein Zelt einfach direkt auf dem Strand aufbauen oder teilweise an der Steilküste oben auf den Felsen, dann mit Blick raus aufs Meer. Das waren richtig tolle Momente. Also so von den Plätzen, wo ich gezeltet habe, mit die besten.
Wie haben die Leute darauf reagiert? Ich meine, Leute gehen ja trotzdem im Herbst und Winter noch am Strand spazieren und dann sehen die da ein Zelt und ein Kajak. Wie haben die reagiert?
Relativ neutral. Also so grundsätzlich, so die meisten Franzosen sind ja eher so ein verschlosseneres Volk. Ich kann auch kein Französisch und deshalb konnte ich mich mit denen auch wenig verständigen, weil Englisch in Frankreich ist ja auch so eine Sache. Im Landesinneren, also an den Flüssen, war das wirklich schwer, damit irgendwie ins Gespräch zu kommen. An der Küste sah das ein bisschen anders aus. Also da wurde man dann auch häufiger mal angesprochen, konnte sich dann auch auf Englisch so ein bisschen verständigen. Und die Leute, die haben auf jeden Fall sich dann auch interessiert, wer ich bin und wo ich hin will. Haben sich auch gewundert, warum ich da am Strand zelte. Aber wenn ich denen dann erklärt habe, ja hier, ich bin mit dem Kajak unterwegs, ich kann nicht auf dem Campingplatz schlafen, weil die haben zu, dann haben die da auch alle sofort Verständnis für gehabt und fanden das eigentlich eine tolle Sache. Und so an den Stränden war es dann auch teilweise so, ich habe ja gerade gesagt, dass ich nur bei gutem Wetter gepaddelt habe und ich musste dann teilweise wirklich, das längste waren 5 Nächte an einem Strand zelten, weil ich einfach nicht weiterkam. Also die Wellen, die waren zu groß, ich kam da nicht weiter, habe dann da 5 Tage verbracht, habe dann da auch mal eine nette Familie kennengelernt, die kam jeden Tag zum Strand, die haben mir dann mal Wasser vorbeigebracht, hatten mal meine Powerbanks mitgenommen und die aufgeladen. Und das war einfach super schön, also das hat Spaß gemacht.
Das ist cool. Hast du mit der Polizei auch Kontakt gehabt?
Überhaupt nicht, nee.
Okay, ich hätte mich jetzt gewundert, eventuell sagt der eine oder andere, boah, das ist eine coole Story, die du da machst, geile Expedition, dann ist es okay, ich drücke jetzt mal beide Augen zu. Wäre mal interessant gewesen, ob das der Fall gewesen wäre.
Nee, also da hat sich nie irgendwer beschwert, wenn ich da irgendwo gezeltet habe. Also der ein oder andere hatte schon mal kurz komisch geguckt und gefragt, warum ich hier zelte. Aber sobald ich das dann erklärt habe, haben die das komplett verstanden.
Ja, sehr cool. Du hast es ja dann bis nach La Rochelle geschafft. Das ist an der Atlantikküste im Westen Frankreichs. Und da war deine Reise dann offiziell auf dem Kajak vorbei, einfach weil das Meer dann doch zu krass war. Der Atlantik hat quasi das Ruder übernommen und du musstest einen Alternativplan finden.
Genau. Also diese Aktion mit dem Kentern da in der Brandung, wo wir gerade drüber gesprochen hatten, das war eben so ziemlich zum Ende der Tour. Da habe ich mir dann gedacht, das funktioniert zwar, aber wenn ich jetzt 5 Tage jedes Mal warten muss, um weiter zu paddeln, dass die Wellen wieder kleiner werden, das hat ja auch keinen Sinn. Dann 1 Tag paddeln, 5 Tage Pause. Und das wurde mir dann auch einfach zu gefährlich. Also bei den Bedingungen zu paddeln und es geht ja immer weiter in den Herbst rein, das war mir dann zu heikel. Und in Frankreich, umso weiter man da nach Süden kommt, umso größer werden die Wellen grundsätzlich. Also da südlich von La Rochelle, da sind ja diese ganz lange Küste mit diesen großen Sandstränden, die bei Surfern sehr beliebt sind. Da hast du dann auch locker 5 Meter hohe Brandung. Und das habe ich mir dann absolut nicht mehr zugetraut. Und habe dann eben lange überlegt, was ich machen kann, um meine Tour irgendwie fortzusetzen. Und bin dann auf die Idee gekommen, dass man das ja vielleicht irgendwie mit dem Segelschiff machen kann. Also ich wollte jetzt nicht unbedingt mein Kajak nochmal abbauen und wieder mich in Zug setzen, um irgendwo anders zu paddeln, weil das irgendwie hätte sich irgendwie falsch angefühlt. Ich wollte an der Stelle, wo ich bin, irgendwie direkt weiter. Und für mich war klar, mit dem Kajak funktioniert das nicht. Und ich versuche jetzt mal, ob ich irgendwie ein Segelboot oder ein Segelschiff finde, auf dem man mit segeln kann. Und da gibt es ja diverse Facebook-Gruppen, auf denen Leute mit Segelbooten unterwegs sind und Leute ohne Segelboote und wo man solche Mitsegelgelegenheiten suchen kann. Also quasi wie mit einem Anhalter auf dem Segelschiff mitzufahren, habe ich dann da mal so einen Post verfasst in diesen Gruppen, gesagt, ich bin da und da und ich bin hier auf einer Kajaktour unterwegs und würde gerne das Ganze mit dem Segelschiff fortsetzen, ist irgendwer in der Nähe und hat Lust, mich mitzunehmen. Und dann hat sich die Labora gemeldet. Das ist so ein altes dänisches Segelschiff, ungefähr 80 Jahre alt. Und da hatte ich wirklich riesiges Glück, weil Biskaya, also die Gegend, in der ich da unterwegs bin, das ist die Biskaya, diese große Bucht zwischen Frankreich und Spanien. Und da ist um die Jahreszeit wenig los. Also nicht nur beim Kajakfahren wird das irgendwann zu gefährlich, sondern auch Segler fürchten sich davor. Die meisten sind da im Sommer unterwegs, die durchqueren. Und im Herbst ist da eigentlich kaum noch einer. Aber ich hatte trotzdem Glück und die Labora hat sich bei mir gemeldet und die haben gesagt, wir kommen morgen in La Rochelle an. Hast du nicht Lust, bei uns mitzukommen? Und so hat sich das dann ergeben, dass ich auf dem Segelschiff gelandet bin.
Und das ohne Erfahrung. Du hast Atlantikerfahrung gehabt, aber keine Segelerfahrung. Aber die nehmen ja immer wieder Anfänger oder unerfahrene Leute mit, weil sie halt auch ganz viele Hände auf so einem Schiff brauchen, ne?
Genau, also die Labora, das ist so ein Projekt, sage ich mal, von Dave heißt der Kapitän, der hat das Schiff vor ein paar Jahren gekauft in Dänemark, hat das dann mit einer Truppe Freiwilligen wieder instand gesetzt und wollte nach Brasilien segeln und verkauft das so ein bisschen als Segelschule. Also man darf das jetzt nicht falsch verstehen, das hat absolut nichts mit einer Schule zu tun. Es gibt da keinen Lehrplan oder irgendwas dergleichen, sondern das ganze Projekt sieht eigentlich aus einer Truppe Leute, die keine Ahnung hat vom Segeln. Und wir versuchen jetzt mal irgendwie mit diesem Schiff über den Atlantik zu kommen. Also das war definitiv aufregend. Dave selber hat sehr viel Ahnung vom Segeln. Dann waren noch ein, zwei andere Leute dabei, die auch ein bisschen Ahnung hatten. Aber der Großteil der Truppe, also der Großteil der Crew, hatte absolut keine Ahnung, was wir da tun. Und dadurch wurde das dann fast noch aufregender als die Kajaktour selber.
Ja, wir haben hier vor kurzem oder vor einer Weile haben wir Michael Aumeier zu Gast gehabt, der den Atlantik überquert hat und da auch ja, so angeheuert hat. Er hat zwar sehr viel Erfahrung gehabt, aber da waren auch sehr viele Leute, die wenig Erfahrung gehabt haben. Die haben nicht so viel Glück gehabt wie du und ihr. Die sind in ein Unwetter, in einen Hurricane gekommen, mitten auf dem Atlantik, war nicht ganz so geil. Kann man hier auch auf dem Podcast hören, wen das interessiert. Eine sehr, sehr spannende Geschichte. Entsprechend kenne ich dieses Konzept auch so ein bisschen hier von meinen Gästen. Und du bist dann von La Rochelle bis nach Galizien mitgesegelt.
Genau, also im Grunde einmal rüber über die Biskaya. Wir sind dann in La Rochelle auch noch mal ein paar Tage geblieben, haben da auf besseres Wetter gewartet, weil auch im Segelschiff wollten wir jetzt nicht direkt lossegeln. Das war auch mal mit viel Warten verbunden auf Wetterbedingungen, weil ich hatte es ja gerade schon angekündigt, die Biskaya ist im Herbst sehr, sehr rau. Also da gehen wirklich starke Stürme durch. Jetzt nicht das Level, was du da gerade von deinem anderen Podcast angeteasert hast, aber trotzdem waren die Bedingungen sehr heftig. Also wir sind nach ungefähr, ich glaube, eine gute Woche waren wir in La Rochelle und da haben wir dann irgendwann gesehen, jetzt ist der Wetterbericht gut, jetzt haben wir vielleicht mal 2 Tage, wo wir lossegeln können und sind dann einfach losgesegelt und wussten jetzt erstmal gar nicht genau, wie weit wir kommen, ob wir die ganze Biskaya schon durchqueren oder erstmal nur einen Teil davon. Und sind dann rausgefahren und das Wetter war wirklich traumhaft. Also es war ein Sonnenuntergang, die See war super ruhig und es hat einfach Spaß gemacht. Und am nächsten Morgen bin ich dann aufgewacht und dann sah das komplett anders aus. Also wir waren dann im richtig krassen Sturm. Jetzt längst nicht dasselbe, was du gerade erwähnt hast, aber trotzdem für einen, der noch nie segeln war und das noch nie erlebt hat, war das schon echt hart. Also ich habe über meinem Bett so ein Dachfenster gehabt, also so eine Luke, und im Hafen habe ich darüber immer direkt hochgeguckt in den Himmel. Und auf dem Boot bin ich dann den nächsten Morgen aufgewacht, gucke da raus und sehe durch das Fenster und sehe nicht den Himmel, sondern sehe eben das Wasser. Aber das hat mir schon mal gezeigt, das Boot, das liegt ganz gut auf der Seite und es hat auch einfach gewaltig geschaukelt und Geräusche gemacht und laut und alles drum und dran. Und dann gehe ich halt hoch und gehen ist jetzt auch der falsche Ausdruck, das war eher so ein Torkeln und Festhalten, dass man da irgendwo gegenschlägt oder umkippt. Dann da die steile Treppe hoch, mach oben die Tür auf und guck an Deck und das erschlägt einen. Also dieser Anblick, da erstmal der Wind, der einem um die Ohren haut und dann die ganze See am Kochen. Und ja, also es fällt mir sehr schwer, das zu beschreiben, aber der Anblick war ja sehr überwältigend.
Es ist schon krass, ne, was so Schiffe einstecken können, ne, und wie heftig diese Elemente sind. Ne? Also Wasser kann einfach etwas so Entspanntes sein und ein so tolles Gefühl vermitteln und gleichzeitig sowas Brutales.
Richtig, also das ist komplett vom Wetter abhängig, was man da erlebt. Also so das Schiff, das hat auch sehr viel mitmachen können. Also ich glaube, sowas ist immer deutlich robuster, als man so denkt.
Ja, ihr habt es dann geschafft, ihr habt dann, ich glaube, ihr wart vier Tage irgendwie unterwegs, dann habt ihr es nach Santander geschafft, auch eine sehr schöne Stadt im Norden Spaniens, wo ihr ein paar Tage bleiben musstet, bis das Wetter sich wieder ein bisschen beruhigt hat und der Wind gedreht hat, um dann ein bisschen weiter zu segeln. Du hast es dann relativ pünktlich zu deiner Abreise Mitte, Ende Dezember dann auch geschafft, bis ans in Anführungsstrichen Ende Spaniens.
Genau, Ende Spaniens noch nicht. Also Spanien wäre, die Labora ist dann noch nach Süden weitergesegelt später. Ich bin dann in Camarinas von Bord gegangen. Das ist so ein kleiner Hafenort, wenn man sich die Karte anguckt, ganz oben links in der Ecke von Spanien. Quasi das Ende der Biscaya ungefähr. Und wir sind dann eben genau einmal diese große Etappe von La Rochelle runter nach Santander gesegelt. Und von da dann immer in kleineren Tagesetappen weiter entlang der Küste da, Nordspanien. Das war auch nochmal eine sehr schöne Tour. Viel, also vom Wetter deutlich besser als die Überfahrt, die große Überfahrt. Aber trotzdem nicht entspannt. Also es gab immer Stürme, abwechselnd, dann auch mal Tage mit Sonne. Viele Delfine haben wir unterwegs gesehen, auch wieder traumhafte Sonnenuntergänge. Und einfach eine wunderschöne Zeit gewesen. Und dadurch, dass ich mich ja von Gibraltar so mental schon verabschiedet hatte, ich hatte zwar gehofft, irgendwie mit dem Segelschiff vielleicht trotzdem da runter zu kommen, aber das Wetter hat das nicht zugelassen, dass wir da schnell durchsegeln. Und dann war eben irgendwann die Zeit gekommen, wo ich wieder nach Hause musste. Und da habe ich dann gesagt, oder das war dann eben in Camarinas, dieser kleine Hafenort, wo dann meine Zeit da zu Ende ging.
Habt ihr denn, du hast gerade Delfine genannt, habt ihr denn die berüchtigten Orcas der Biscaya getroffen?
Tatsächlich nicht. Also Orcas würde ich ja super gerne mal sehen oder Allgemeinwale. Die Zeit, als wir da waren, war tatsächlich auch noch die Zeit, bevor die Orcas da berüchtigt waren. Ich glaube, das ging erst kurz danach los, dass die losgelegt haben, da die Segelboote in Anführungsstrichen anzugreifen. Aber genau, nee, wir haben viele Delfine gesehen, aber leider keine Wale.
Also Glück und
Pech gleichzeitig.
Genau. Glück und Pech gleichzeitig. Ich glaube, in dem Zusammenhang möchte man sie nicht wirklich erleben. Richtig. Und entdecken. Weil, also die Videos, die ich gesehen habe, sehen schon sehr krass aus. Und um den ganzen mal so einen kleinen Kontext zu geben, falls wer nicht weiß, worüber wir sprechen, seit einigen Jahren gibt es eine Gruppe Orcas, die in der Biscaya Segelboote attackieren und einfach, ja, manövrierunfähig machen. Das Schwert wird angeknabbert oder abgerissen. Ich glaube, es sind irgendwie so 7 Orcas, die da unterwegs sind. Und viele, viele Notrufe gehen dadurch ein, weil diese ganzen Segelboote dann mitten auf dem Atlantik treiben und nicht mehr weiterkommen, weil sie total zerstört worden sind, so gesehen, von diesen Riesen.
Ja, das ist, glaube ich, auch eine sehr gruselige Situation, wenn man da irgendwo auf dem Meer unterwegs ist und dann auf einmal manövrierunfähig. Ja. Da kann man ja nichts mehr machen.
Nee, da treibst du einfach nur rum. Und also mehr ist bisher noch nicht passiert. Also es ist bisher noch kein Boot auf Grund gelaufen. Irgendwie, dass das GfK komplett kaputt gegangen ist oder so durch diese Attacken. Aber viele mussten durch Schlepper gerettet werden.
Und weiß ja auch keiner genau, warum die Wale das machen. Das hat ja noch keiner rausgefunden. Das ist ja auch, glaube ich, einzigartig in der Welt. Ja. Orcas sind ja sonst immer relativ friedlich.
Ja.
Nur da, an der Stelle, werden da eben die Boote angegriffen.
Ja, genau. Also, okay, du hast sie nicht gesehen. Du bist nach Galizien gekommen. Also, wir hatten ja vorhin gesagt, Göttingen, Genf, Gibraltar, alles mit G. Es bleibt bei G. Göttingen, Genf, Galizien, könnte man sagen.
Ja, da haben wir die drei Gs wieder voll.
Solltest du noch einen zweiten Titel suchen, wäre das...
Ja, ist eine Idee.
aber auf jeden Fall eine sehr, sehr, sehr spannende Geschichte. Wie lange hast du jetzt an diesem Film gesessen und gearbeitet, der jetzt dann bald herauskommt?
Genau, also ich war ja ein halbes Jahr unterwegs ungefähr, habe dann ein halbes Jahr gefilmt. Und der Plan war dann, also im Dezember war ich zurück, und der Plan war ein Jahr drauf, also Dezember 2020, den Film ins Kino zu bringen. Hab dann sehr intensiv ein halbes Jahr bis ein Jahr daran gearbeitet. Und dann kam ja leider Corona. Und dadurch habe ich dann gemerkt, das hat keinen Sinn, diesen Film jetzt ins Kino zu bringen. Und habe das ganze Projekt dann erstmal nicht komplett auf Eis gelegt, aber gesagt, die Kinoauswertung, die schiebe ich jetzt erstmal, bis sich die Welt wieder normalisiert, bis die Leute auch wieder ins Kino gehen dürfen und ich auch sicher sein kann, dass der Zustand anhält. Also das bringt mir jetzt nichts zu planen. Im Herbst mache ich eine Kinotour, um dann einen Monat vorher wieder festzustellen, ich muss das wieder absagen. Und deshalb habe ich das Ganze dann deutlich geschoben und habe die ganze Zeit eigentlich an den Projekten noch weitergearbeitet. Also so ein Jahr habe ich sehr intensiv diesen Film geschnitten und die anderen zwei Jahre habe ich dann so nebenbei immer noch mal ein bisschen weitergearbeitet.
Du bist jetzt dann vor kurzem bist du fertig geworden. Ich glaube, ist das den Film, den ich gesehen habe, ist das schon der Finale oder wird da noch was
gemacht? Das ist quasi die finale Fassung, ja.
Auf jeden Fall, also ein sehr, sehr spannender Film. Tatsächlich, also 1:45, die sind sehr, sehr schnell vergangen. Ich dachte so, ui, das ist aber lang. Und schwuppdiwupp war der Abend rum. Und also sehr, sehr gut gemacht. Also vor allem, weil du eben alleine unterwegs warst, finde ich es halt unglaublich, wie viel du aufgenommen hast und wie viele Blickwinkel du da mit reingebracht hast und nur ja, vier Kameras dabei gehabt hast.
Ja, das war auch gar nicht so einfach teilweise. Also so beim Paddeln vor allem, dann mal ein Stativ aufstellen an Rand und mal dran vorbei paddeln, ja. Das ist ja auch nicht so einfach. Also so zu Fuß oder mit dem Fahrrad kennt man das ja, man stellt das Stativ auf und fährt dann einfach mal dran vorbei. Das habe ich natürlich auch probiert, aber da geht so viel Zeit ins Land. Da erstmal die Kamera aufstellen, dann wegpaddeln, dann vorbeipaddeln und wieder hin. Und dann merke ich, die Strömung ist zu stark. Ich schaff's gar nicht wieder zurück zur Kamera. Dann bin ich angehalten und dann erstmal eine halbe Stunde irgendwie durchs Land gelaufen, um zur Kamera zurückzukommen.
Während sie das also aufnimmt und du hast halt Gigabyte an Material, dass du dann im Nachhinein wieder alles durchgehen musst, um diese 2 Sekunden zu finden.
Richtig, genau. Nee, also insofern war das schon schwierig und das habe ich auch selten gemacht. Das habe ich dann auch beim Schneiden später gemerkt, aber ich denke, das Problem hat jeder, der irgendwie so einen Film macht. Man hat einfach viel zu wenig gefilmt. Man hat ja so viel erlebt und davon nur einen Bruchteil irgendwie festgehalten. Ja. Aber ich denke, auch wenn ich doppelt so viel gefilmt hätte, hätte ich mir das Gleiche gedacht. Also das hat schon funktioniert, da irgendwie dann auch was halbwegs Sinnvolles zusammenzuschneiden.
Absolut. Und dann dazu noch eine sinnvolle Geschichte zu machen mit dem Voice-Over, damit das alles funktioniert und halt eben nicht immer jeden Tag, heute bin ich dahin, heute habe ich das gemacht, heute habe ich das gegessen. Du hast es sehr, sehr spannend zusammengeschnitten und eine tolle Geschichte erzählt. Und also gerade weil ich weiß, wie es auf der anderen Seite aussieht, finde ich es halt noch bewundernswerter, weil halt eben Kajaken nochmal was ganz anderes ist wie Fahrradfahren oder Wandern.
Ja, freut mich, dass dir der Film gefällt.
Wann kommt er jetzt raus?
Wir starten Mitte September mit einer Kinotour. Also ich will den Film deutschlandweit in diversen Kinos zeigen und das Ganze dann auch so ein bisschen begleiten, nochmal einen kleinen Vortrag dann nebenbei halten. Und genau, Mitte September.
Sehr cool. Die ganzen Daten finden wir wahrscheinlich auf deiner Webseite. Die verlinken wir in den Shownotes und man kann dir natürlich auf Instagram und Co. folgen. Und den Film haben wir natürlich auch in den Shownotes verlinkt. Lukas, ich danke dir vielmals für heute, für das Gespräch, dafür, dass du dieses Abenteuer mit uns geteilt hast und wünsche dir viel Erfolg und alles Gute für deinen Film und für deine zukünftigen Expeditionen und Abenteuer.
Ja, vielen Dank. War sehr schön.
Bis bald. Tschüss.
Bis dann. Ciao.
Ja, das war's auch schon wieder für diese Woche. Vielen Dank fürs Einschalten. Vielen Dank für Lukas und deine Zeit. Und ja, wir hören uns nächste Woche wieder zu einem, wie immer, spannenden Thema. Welches? Weiß ich gerade noch nicht. Also, bis nächste Woche und passt auf euch auf.